Schneegastritis, Salzpfoten und zitternde Hunde. Die Typen des Winters und wie wir ihn gesund überstehen können. In der heutigen Podcast-Folge möchten wir uns, passend zur Jahreszeit, mit den Tücken des Winters befassen. Also was unserem Hund in der kalten Jahreszeit eventuell zu schaffen macht und wie wir das vorbeugen können. Erstes wichtiges Thema ist die Schneegastritis. Ein interessanter Name, aber für unsere Vierbeiner doch nicht ganz ungefährlich. Aus dem Fachjargon übersetzt ist eine Schneegastritis nichts weiter als eine akute Magenschleimhautentzündung, bedingt durch mehr oder weniger große Mengen von Schnee. Es soll nur nicht heißen, dass jeder Hund, der ein bisschen Schnee frisst, direkt eine solche Magenschleimhautentzündung entwickelt. Das ist total individuell zu sehen, von Rasse zu Rasse unterschiedlich und auch von Hund zu Hund nochmal total unterschiedlich. Empfindliche Hunde können es gleich nach der Aufnahme geringer Mengen Schnee entwickeln. Andere müssen deutlich mehr Schnee fressen und wieder bei anderen Hunden tritt es fast gar nicht auf. Aber wie entwickelt sich denn jetzt eine solche Schneegastritis? Neben individueller Empfindlichkeit und Kälte spielen Verunreinigungen durch Schutz, Split und vor allem Streusalz eine große Rolle, die mit aufgenommen werden, wenn der Hund Schnee frisst. Dazu kommt teilweise noch Frostschutzmittel, was durch den speziellen Geruch die Hunde dazu anregt, noch mehr Schnee zu fressen. Diese Verunreinigungen können dann die Magenschleimhaut zum Teil verletzen und auch zu einer lokalen Entzündung im Magen führen. Sollte das dann länger bestehen, kann es sogar auf die vorderen Teile vom Darm übergehen und dann zu einer sogenannten Schneegastroenteritis führen. Das heißt, es ist dann eine Magen-Darm-Schleimhautentzündung. Das Ganze führt dann dazu, dass der Hund Bauchschmerzen hat, würgt, speichelt, eventuell auch Durchfall, Husten und Erbrechen hat. Auch kann man ein Gurgeln im Magen-Darm-Bereich hören. Sollte es besonders schlimm sein oder länger bestehen, kann der Hund schlapp, müde, appetitlos sein und sogar Fieber bekommen. Spätestens dann oder wenn der Durchfall oder das Erbrochene blutig sind, ist definitiv ein Tierarzt aufzusuchen, um das Ganze medikamentös zu behandeln und dem Hund ein Schmerzmittel zur Besserung des Wohlbefindens zu geben. Sind die Symptome nur mild vorhanden, reicht es in der Regel, dem Hund für einige Tage, am besten so 3 bis 5 Tage, eine Schonkost zu geben. Schonkost? Wie sieht die nun aus? Am besten dem Hund fettarme Kost wie Reis, Hüttenkäse oder Hühnchenfutter. Wichtig ist auch, die Portionen auf mehrere kleine Mahlzeiten am Tag zu verteilen und nach Möglichkeit Stress und zu lange kalte Spaziergänge vermeiden. Dazu ist auch die morosche Möhrensuppe sehr wertvoll. Also kämpft man mit der morischen Möhrensuppe mit hausgemachten Oligosacchariden gegen Magen-Darm-Infektionen an. Die morosche Möhren- oder auch morosche Karottensuppe wurde in der Humanmedizin im Bereich der Kinderheilkunde entwickelt. Erfinder ist der Heidelberger Professor und damalige Leiter der Kinderklinik, Professor Dr. Ernst Moro, um das Jahr 1908 herum. Da hat er sich mit der Kindersterblichkeit bei Durchfallerkrankungen befasst und konnte mit Hilfe der Moro-Suppe in der Zeit vor Antibiose, vor Antibiotika, vor der Antibiotikum-Einsatz diese Kindersterblichkeit mit Durchfallerkrankungen erheblich reduzieren. Die Biochemie der Suppe wurde wissenschaftlich erst sehr viel später verstanden. Lange Zeit, über 100 Jahre, war man wissenschaftlich nicht sicher, warum die morische Möhrensuppe eigentlich wirkt. Die Oligosaccharide aus den Möhren können nur wirksam werden, wenn sie die Dünndarmwand voll beschichten. Deshalb erhält der Hund die Möhrensuppe zusätzlich, bevor die Hauptmahlzeit kommt oder auch als deren kompletter Ersatz für ganz kurze Zeit. An der Dünndarmwand warten nämlich die Darmparasiten wie Giardien auf den Nahrungsbrei. Nur wenn vor jeder normalen Hauptmahlzeit eine Darmbeschichtung erfolgt, finden diese Darmparasiten nach ihrer Mahlzeit an der Darmwand keinen Halt mehr. Dann sitzen an ihren Andockstellen die Oligosaccharide der Morosuppe. Das Grundrezept ist wirklich einfach. Wir sprechen hier von einem reinen Arbeitsaufwand von etwa 30 Minuten. Zeit inklusive Kochzeit sind dann etwa 2,5 Stunden. Man nehme handelsübliche Karotten, für das Grundrezept etwa 1 Kilo. Je nach Hundegröße und Vorratshaltung kann man aber auch gleich sehr viel mehr vorkochen und auch einfrieren. Ich zum Beispiel habe immer was im Frost eingefroren. Dann die Karotten waschen, die Enden abschneiden und je nach Qualität und Zustand schälen, in kleinere Stücke schneiden. Mit Wasser in einem großen Topf aufgießen und einmal voll aufkochen lassen. Jetzt die Kochzeit aufnehmen. Ab jetzt 1,5 Stunden, also etwa 90 Minuten, auf niedriger Stufe vor sich hin köcheln lassen. Zur Erinnerung, unser Ziel ist es, bestimmte Zuckermoleküle, also sogenannte Oligosaccharide, in den Möhren zu erzeugen. Während der langen Kochzeit immer wieder den Wasserstand kontrollieren und gegebenenfalls etwas Wasser nachgießen. Danach die Karotten abtropfen lassen, den Gemüsesaft auffangen, die Karotten pürieren, mit einem Elektromixer oder durch ein Sieb drücken. Und wenn gar nichts zum Pürieren da ist, ist alles gut, dann einfach mit der Gabel zerdrücken. Wichtig ist, umso feiner püriert wird, umso besser kommen die Oligosaccharide an die Darmwand. Den aufgefangenen Gemüsesaft, also das Kochwasser, gibt man auch wieder zum Karottenpüree dazu. Ebenso ist es gut, wenn man eine Prise Salz hinzufügt. Bezüglich des Salzes ist es hilfreich, wenn man dann doch vorher mal noch den Tierarzt fragt, ob darauf verzichtet werden soll, wenn zum Beispiel eine Nierenerkrankung vorliegt. Die Konsistenz der Suppe sollte wie eine dicke Buttermilch sein. Dann am besten abkühlen lassen, bis es handwarm oder kälter ist. Super wichtig ist auch, dass der Hund ausreichend viel trinkt, dadurch Erbrechen und Durchfall, teilweise viel Flüssigkeit und wichtige Elektrolyte verloren gehen. Das Trinkwasser sollte zudem eher lauwarm sein, da Kälte die Magenschleimhaut zusätzlich reißt. Eventuell kann man dem Hund auch Kamillen- oder Fencheltee zu trinken geben, wenn er das möchte und es dann auch trinkt. Sollten sich die Symptome nach 1 bis 2 Tagen dann überhaupt nicht bessern oder es dem Hund irgendwie schlechter gehen, dann bitte dringend zum Tierarzt gehen. Ich bin immer Fan davon, dass man das auch mit Hausmittelchen versucht, aber man sollte niemals die Gesundheit des Lieblings riskieren, indem man zu spät zum Tierarzt geht. Wie kann ich als Besitzer denn verhindern, dass es überhaupt zu einer Schneegastritis kommt? Ja, ganz einfach gesagt, der Hund frisst am besten keinen Schnee. Doch das ist bei einigen Hunden wirklich deutlich leichter gesagt als getan. Komplett verhindern kann man das vermutlich nicht, aber das Risiko dennoch deutlich mindern. Man sollte am besten keine Such- oder Fangspiele im Schnee machen oder beispielsweise Leckerlis in den Schnee werfen und im Schnee verstecken. Bei Welpen ist es wichtig, ihnen nach Möglichkeit von Anfang an das Schneefressen sanft zu untersagen. Zudem kann es helfen, den Hund zunächst stückchenweise im Schnee an die Leine zu nehmen, um das dann auch zu unterbinden. Sollte es gar nicht anders gehen und der Hund regelmäßig Probleme mit Schneegastritis haben, kann auch ein Maulkorb während des Spaziergehens im Schnee helfen. Aber das ist natürlich definitiv nicht die erste Wahl. Mein Hund hatte schon mal eine Schneegastritis. Hat er daraus für die Zukunft gelernt, sodass ich mir keine Sorgen mehr machen muss? Nö, leider nicht. Leider bleibt der Lerneffekt erfahrungsgemäß meist aus, weshalb es die Aufgabe für uns als Besitzer bleibt, zu verhindern, dass der Liebling Unmengen an Schnee frisst. Das zweite Thema, über das ich heute sprechen möchte, sind die sogenannten Salzpfoten beim Hund. Klingt erstmal lustig, interessant, irgendwie wie eine Art Salzleckstein in Form einer Pfote. In Wirklichkeit versteckt sich jedoch hinter dem Namen ein schmerzhaftes Winterproblem, nämlich eine Ablagerung von Streusalze, also die Streusalze, die bei Glatteis auf den Straßen verteilt werden. Und das sammelt sich dann an den Hundepfoten, genauer gesagt in den Zwischenräumen der zehen Ballen. Das bringt mehrere Probleme hervor. Zum einen trocknet das abgelagerte Salz die Haut an den Pfoten stark aus, wodurch es zu Rissen und Wunden an den Pfoten kommen kann. Das eindringende Streusalz kann dort dann zu schmerzhaften und sehr unangenehmen Entzündungen führen. Zum anderen sind diese Hundepfoten ohnehin schon prädisponierte Stellen für Wunden und Risse, sodass die Pfoten ohnehin schon zum Teil ein wenig vorgeschädigt sind. Das heißt, das eindringende Salz hat dann wirklich schon eine perfekte Bedingung, um gleich beim Erstkontakt schon eine Entzündung hervorzurufen. Durch die Austrocknung werden die Risse in den Pfoten dann zum Teil immer größer und die Entzündung kann sich immer weiter ausbreiten. So entsteht praktisch eine Art Entzündungskreislauf, den wir gar nicht erst betreten wollen. Ein weiteres Problem ist, dass die Hunde gern versuchen, das störende Salz dann von den Pfoten abzulecken und zudem auch die entstandenen Risse mit gegebenenfalls vorhandenem Schmutz abzulecken. So wird zum einen das Entstehen der Entzündung und das Eindringen von Bakterien begünstigt. Es kann dadurch zu einem sogenannten nässenden Ekzem kommen. Zum anderen kann die übermäßige Salzaufnahme auch die Magenschleimhaut des Hundes wieder reizen und so eine Entzündung des Magens hervorrufen. Insgesamt sind die Hauptbaustellen beim Problem allerdings an den Pfoten. Der Hund zeigt die Probleme vor allem durch vermehrtes Humpeln sowie generelle Laufunlust, häufiges Hinsetzen, Hinlegen zum Belecken der Pfoten. Auch können die Pfoten natürlich anfangen zu bluten, was man dann erkennt, wenn der Hund Blutspuren hinterlässt. Sollte die Entzündung zudem weiter voranschreiten, kann der Hund generell ein verschlechtertes Allgemeinbefinden haben. Fressunlust, Schlappheit, vielleicht sogar Fieber. Die Salzaufnahme führt zudem eventuell zu Erbrechen und Durchfall. Sollte die Infektion so weit vorangeschritten sein, dass der Hund nicht mehr laufen möchte und es ihm allgemein schlecht geht, sollte man das Ganze bei einem Tierarzt vor Ort abklären lassen und das Ganze medikamentös behandeln lassen, um langfristige Schäden und eine chronische Entzündung auch zu vermeiden. Klingt für euch als Besitzer natürlich erstmal alles sehr unschön, aber ich kann euch beruhigen. Denn durch ein wenig Achtsamkeit und Pfotenpflege lässt sich das Problem ganz gut vorbeugen. Was kann ich als Besitzer nun also tun, um das Ganze zu verhindern? Prinzipiell gibt es hier ein paar Hauptmaßnahmen, auf die ich mich im Folgenden jetzt beziehen mag. Zuerst, Pfotenpflege vor dem Spaziergang. Ich nutze gerne eine Propoliscreme. Es hält die Pfoten feucht und verhindert so Risse und Verletzungen durch Splitter auf den Straßen. Wichtig ist hierbei, möglichst natürliche Creme zu verwenden, die nicht giftig für den Hund ist, da dieser anfangs vermutlich ziemlich häufig an den Pfoten erstmal noch lecken wird. Empfehlungen kriegt ihr von mir gerne. Schreibt mir dazu einfach eine Mail, meldet euch über die Homepage, über die Facebook-Gruppe, ganz wie ihr möchtet. Dann empfehle ich euch gerne dafür eine gute Creme. Wichtig ist auch eine Pfotenpflege nach dem Spaziergang. Das heißt, Reinigen der Pfoten, vielleicht auch ein Pfotenbad, um Schmutz und das festgesetzte Streusalz abzubekommen. Und so natürlich auch das Eindringen in die Pfoten zu verhindern. Je nachdem kann man das vielleicht auch schon während des Spaziergangs machen, wenn man sieht, dass beispielsweise Schneeballen oder größere Schmutzbrocken sich schon an den Zehenballen bzw. den Haaren festgesetzt haben. Das kann man entweder nur mit Wasser machen oder mit einer ganz milden Seife. Auch dazu kriegt ihr gerne Empfehlungen direkt von mir. Hilfreich kann es auch sein, wenn man die Haare an den Pfoten, also in den Zwischenzehenräumen, einfach kürzt. So kann man verhindern, dass sich überhaupt Schmutz oder Streusalze festsetzen. Dazu ist es natürlich wichtig, dass man allgemein regelmäßig die Pfoten kontrolliert, auf Risse und Wunden. Und wenn man da was sieht, muss man dementsprechend einen Schutzverband ansetzen oder man zieht Schuhe an, also Hundeschuhe, sogenannte Booties. Die gibt es in verschiedenen Größen, entweder im Internet bestellbar oder man fährt ins Nachbarzoogeschäft, um die neuen Schuhe gleich anzuprobieren. Anprobieren ist immer besser. Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Vorderpfoten größer sind als die Hinterpfoten. Wenn man das im Internet bestellt und alle vier Schuhe sind dann gleich groß, passen die normalerweise gar nicht richtig. Entweder sie sind vorne zu eng oder hinten dann zu weit. Allgemein werden die Schuhe langfristig von den meisten Hunden ganz gut toleriert, aber man muss üben. Man braucht einiges an Eingewöhnungszeit. Prinzipiell sind die Schuhe aber eine gute Alternative für Hunde, die das Eincremen nicht so gern haben und für Hunde, die generell viel auf Rollsplitt oder gestreuten Straßen unterwegs sind, gerade wenn man in der Stadt lebt. Wichtig ist hier nochmal, sie müssen richtig gut passen. Nicht jede Passform ist für jeden Fuß geeignet. Das ist ähnlich wie beim Menschen und der Passform von Schuhen. Als positiven Nebeneffekt für denjenigen, für den die ganzen Pfotenpflege erstmal aufwendig und nervig klingt, es verbessert sich übrigens nachweislich die Beziehung zwischen Hund und Halter bei der Pfotenpflege und die Hunde haben nachher deutlich mehr Vertrauen zu ihrem Besitzer, wenn man es sanft und vorsichtig und sinnvoll aufbaut und nicht den Hund zwingt. Das bringt überhaupt gar nichts und ist überhaupt gar nicht meine Art. Achtet da bitte drauf. Seid immer lieb zu eurem Schatz. Er kennt viele Behandlungen noch nicht. Das gilt hier allgemein beim Medical Training. Bitte seid da einfach vorsichtig. Macht es Stück für Stück und überfordert euren Liebling nicht. Natürlich kann man auch sagen, dass man generell im Winter vermeiden kann, überhaupt auf stark beschmutzten und mit Streusalz versorgten Wegen spazieren zu gehen. Schön wäre es natürlich, wenn man sich eher dann auf Graswiesen und Felder fokussiert. Aber ich weiß auch, dass das im Leben vieler einfach nicht möglich ist. Und deswegen haltet euch an die Tipps, versucht davon einiges in eurem Alltag zu integrieren. Und dann kriegen wir das schon hin mit dem Winter.